Mitte März hat die EU-Kommission den Entwurf für den Critical Raw Materials Act vorgestellt. Das Gesetzesbündel soll die Versorgung in der EU mit kritischen Rohstoffen sicherstellen. In welchen Punkten er hinter den Erwartungen der Zivilgesellschaft zurückbleibt, darüber spreche ich heute mit Michael Rekord. Außerdem erklärt uns Carsten Ahlsleben vom Umweltbundesamt, welche Auswirkungen das Gesetz zukünftig auf Genehmigungsverfahren und die Umwelt haben könnte. Hallo und herzlich willkommen bei Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von Powershift. Mein Name ist Vanessa Fischer, ich bin hier Pressereferentin und ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir wollen heute über den Critical Raw Materials Act sprechen und dazu begrüße ich ganz herzlich Michael Rekord. Er ist Rohstoffexperte hier bei Powershift. Hallo Micha.
Hallo Vanessa, schön hier zu sein.
Ja, Micha, die EU-Kommission hat vor kurzem den Entwurf für den Critical Raw Materials Act vorgestellt. Im Kern geht es bei dem Gesetzespaket darum, die zukünftige Versorgung mit kritischen Rohstoffen für die europäische Industrie zu sichern. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte das Gesetz im September vergangenen Jahres angekündigt. Auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges will Europa zukünftig unabhängiger von Rohstoffimporten werden. Aber wie genau soll das funktionieren? Micha, was steht dazu in dem Papier?
Ja, vielen Dank. Auch wenn das Gesetz nach den kritischen Rohstoffen benannt ist, Critical Raw Materials Act, definiert es neben den kritischen, also den besonders bedeutsamen Rohstoffen für Zukunftstechnologien, für Verteidigung und Rüstung, für erneuerbare Energien, auch noch neuerdings strategische Rohstoffe. Und zu diesen strategischen Rohstoffen gehören besonders wichtige kritische Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, seltene Erden oder neu auf der Liste Kupfer und Nickel. Und für diese strategischen Rohstoffe mit besonderer Bedeutung für die EU-Industrie gibt es nun 4 Kennzahlen, auf die ich mich gleich beziehen werde. Und diese Kennzahlen sind von der EU-Kommission. Und gerade jetzt diese Woche hat die Nicola Beer von der FDP, die für das Gesetz im Parlament verantwortlich ist, diese Kennzahlen auch nochmal in Frage gestellt. Das heißt, ich beziehe mich jetzt gleich, wenn ich spreche, vor allem auf den Kommissionsentwurf. Und die erste Kennzahl von den 4 ist, dass die Abhängigkeit von einzelnen Ländern bei metallischen Rohstoffen reduziert werden soll. Bis 2030 soll von keinem Land mehr als 65% eines Rohstoffs bezogen werden.
Wie groß sind die Abhängigkeiten denn jetzt? Wir können das natürlich nicht für jeden Rohstoff hier im Podcast jetzt besprechen, aber hast du vielleicht ein paar Zahlen parat, damit wir uns ein Bild davon machen können und die 65%, die du gerade genannt hast, vielleicht ein bisschen besser einordnen können?
Na, ich würde behaupten, dass der Kommissionsentwurf vor allen Dingen auf China abzielt. Bei seltenen Erden beträgt die Abhängigkeit zwischen 85% und 100% von China, bei Magnesium 97%. Aber es betrifft auch andere Länder. 92% des Niobs kommt zum Beispiel aus Brasilien oder 79% des Lithium aus Chile. Und bei Platinmetallen sind es bis zu 94% aus Südafrika. Aber auch bei Massenmetallen wie Bauxit, der Grundstoff für die Aluminiumproduktion ist, kommen 63% europaweit aus dem westafrikanischen Guinea. In Deutschland wären es sogar über 90%.
Das ist ziemlich viel. Du hast jetzt ja eine Handvoll Rohstoffe genannt, bei denen die Abhängigkeiten bei über 90% liegen. Vor allem bei seltenen Erden ist die Abhängigkeit, wie du auch gesagt hast, eben von China immer wieder auch ein Thema. Wie soll diese Abhängigkeit denn jetzt durch den Critical Raw Materials Act verringert werden? Soll in Zukunft etwa mehr Bergbau auch in der EU betrieben werden?
Ja, das betrifft 2 weitere Kennzahlen. Zum einen, und das ist für viele Rohstoffe mit Recyclingquoten von unter 2% gut, soll die Recyclingquote auf 15% bis 2030 gesteigert werden. Das ist für einige der Rohstoffe ambitioniert und wird leider nicht mit Maßnahmen und Instrumenten unterfüttert, sondern hauptsächlich an die Mitgliedstaaten delegiert. Das sind so Sätze wie should increase etc. Für einige andere strategische Rohstoffe sind diese 15% übrigens auch sehr unterambitioniert, weil wir schon heute Quoten haben, die bei über 20% oder 30% liegen. Und die dritte Kennzahl ist 10%. Denn 10% der strategischen Rohstoffe sollen in Zukunft in der EU selbst abgebaut werden.
10% klingt erstmal gar nicht so viel. Wie viel sind es denn im Moment? Und ist da auch schon klar, wo dann vor allem abgebaut werden soll?
Aktuell werden nur ca. 2% der Rohstoffe für die Batterien von E-Autos zum Beispiel in der EU abgebaut. Sprich, in Zukunft soll der Abbau von Kobalt und Nickel, wahrscheinlich vor allen Dingen in Skandinavien und Finnland, also Finnland und Schweden, oder Lithium, wo es gerade viele Projekte in Spanien, Portugal oder auch in Frankreich geben wird, Die sollen das unterstützen. Dafür soll es sowohl Finanzierungsmöglichkeiten geben, die allerdings in der Verordnung nur angedeutet werden. Das heißt, das Gesetz ist bis jetzt nicht mit Geldern unterfüttert. Aber es soll auch Beschleunigung der Genehmigungsverfahren geben. Die Kommission möchte zum Beispiel, dass die Genehmigungsverfahren unter 2 Jahre liegen für eine neue Mine oder für bestimmte strategische Projekte. Heute braucht eine Mine von der Exploration bis zur Produktion zwischen 10 und 20 Jahren. Wenn man sich die Gefahren einer Mine, wie zum Beispiel das potenzielle Freisetzen von Schwermetallen oder radioaktivem Material ansieht, oder den sehr hohen Wasserverbrauch, wird es verständlich, dass genauer geprüft werden muss. Und diese genauen Prüfungen benötigen natürlich Zeit. Uns hat zum Beispiel sehr beunruhigt, wie mit den Genehmigungsverfahren und unter Umständen auch Umweltverträglichkeitsprüfungen für strategische Projekte in Zukunft verfahren werden könnte.
An dieser Stelle ganz kurz, Umweltverträglichkeitsprüfungen, die du gerade genannt hast, sind Verfahren, die dazu dienen, die möglichen Auswirkungen von Projekten auf die Umwelt, also auf Menschen, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, aber auch auf Boden, Wasser, Luft und Klima festzulegen und in einem Bericht zu beschreiben. Letztendlich entscheiden Behörden so über die Zulassung eines Projektes. So eine Umweltverträglichkeitsprüfung muss für bestimmte Arten von Vorhaben durchgeführt werden, wie zum Beispiel für größere Industrieanlagen, Verkehrsbauten und eben auch für Bergbauprojekte. Wir haben im Podcast schon öfter darüber gesprochen, dass besonders beim Bergbau die Umweltrisiken sehr hoch sind. Und deshalb haben wir uns auch gefragt, was es bedeutet, dass diese Prüfung laut Entwurf nun verkürzt werden soll. Wir haben deshalb mit Carsten Alsleben vom Umweltbundesamt gesprochen. Er ist Jurist und Diplom-Ingenieur für Landschaftsnutzung. Beim Umweltbundesamt forscht er unter anderem eben auch zu Umweltverträglichkeitsprüfungen. Und wir haben ihn gefragt, was er davon hält, dass diese laut Artikel 11 des Entwurfs beschleunigt werden sollen. Und er hat uns dazu Folgendes geantwortet.
Der Artikel 11 nennt ja 3 verschiedene Fristen. In dem Absatz 1 sagt Artikel 11, dass die Festlegung des Untersuchungsrahmens, wenn die vom Vorhabenträger beantragt wird, höchstens 30 Tage dauern darf. Das muss man sich so vorstellen, der Vorhabenträger wendet sich an die Behörde und möchte von der Behörde wissen, welche Unterlagen muss ich eigentlich vorlegen, welche Besonderheiten sind hier zu erwarten, welche Informationen sind eigentlich bei der Behörde schon vorhanden, welche Untersuchungstiefe muss das Ganze haben in Bezug auf die Umweltauswirkungen. Das ist ein übliches Vorgehen. Allerdings gibt es im deutschen Recht bisher keine Frist dafür. Und diese 30 Tage, die da jetzt angegeben sind, die erscheinen mir sehr knapp zu sein. Die erscheinen mir besonders deshalb knapp zu sein, weil es nicht unüblich ist, dass man bei dieser sogenannten Festlegung des Untersuchungsrahmens auch andere Behörden beteiligt. Wenn ich das jetzt innerhalb von 30 Tagen machen soll, das wird schwierig.
In einem ersten Schritt legt die Behörde also fest, was überhaupt untersucht werden muss. Laut Umweltbundesamt ist die im Entwurf genannte Frist von 30 Tagen dafür ziemlich knapp. Es gibt aber noch 2 weitere Fristen. Zum einen die Frist für die Anhörung der betroffenen Öffentlichkeit. Carsten Alsleben hat uns das so erklärt. Wenn der Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung, kurz UVP, fertig ist, dann wird er 1 Monat lang über die UVP-Portale der Länder ausgelegt, ist dort dann 24 Stunden am Tag für die Öffentlichkeit zugänglich. Zusätzlich gibt es auch Auslegung vor Ort, in Behörden und Rathäusern zum Beispiel. Nach 1 Monat öffentlicher Auslegung haben BürgerInnen und Umweltverbände in Deutschland bisher 1 weiteren Monat Zeit, um eine Stellungnahme zu verfassen und darin ihre Bedenken zu dem Projekt zu äußern. Im Entwurf des Critical Raw Materials Act steht, dass diese Frist künftig nicht mehr als 90 Tage betragen soll. Sie ist somit nicht kürzer als bisher, da wir ja in Deutschland bisher 1 Monat Auslegung und 1 Monat Einwendungsfrist haben, also insgesamt 2 Monate. Wie schätzt du das denn ein, Micha?
Für Deutschland klingt das erstmal beruhigend. Gleichzeitig ist die Frage, wie mit dem zeitlichen Druck, denn es handelt sich ja um maximal 2 Monate, in anderen Ländern umgegangen wird. Aus Portugal haben wir gehört, dass zuletzt eine lokale Gemeinde nur 10 Tage Zeit hatte, um eine fast 1800 Seiten umfassende UVP zu lesen und zu kommentieren. Diese Art von Beschleunigung nimmt den Betroffenen ihre Partizipationsrechte. Ihre Einhaltung, also demokratische Mitbestimmung, ist so nicht mehr möglich. Vor allem, wenn man bedenken muss, dass viele der Betroffenen das in ihrer Freizeit machen, weil sie eigentlich einen ganz normalen Job noch nachgehen müssen.
Das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Kommen wir jetzt aber nochmal zur dritten und letzten Frist, die im Entwurf des Critical Raw Materials Act genannt wird. Diese besagt, dass die Behörde ihre Schlussfolgerung innerhalb von 3 Monaten erstellen muss. Diese Schlussfolgerung nennt sich nach deutschem Recht begründete Bewertung der Umweltauswirkungen. Das ist der Verfahrensschritt, so hat uns das Herr Alsleben vom Umweltbundesamt erklärt, der kommt, wenn die Behörde alle Informationen vorliegen hat. Also die Informationen vom Vorhabenträger, aus dem UVP-Bericht und aus der öffentlichen Auslegung von BürgerInnen und Umweltverbänden, die Einwendungen erhoben haben. Wir haben Carsten Alsleben gefragt, wie es danach weitergeht, und er hat Folgendes dazu gesagt.
Wenn all diese Informationen vorliegen, ist es in der Umweltverträglichkeitsprüfung so, dass eine begründete Bewertung der Umweltauswirkungen erstellt wird. Und das ist jetzt tatsächlich eine Änderung. Dafür ist bisher kein Zeitraum festgelegt. Und hier wird jetzt aber gesagt, das muss innerhalb von 3 Monaten gemacht werden. Wie kann man das bewerten? Das ist natürlich wieder, wenn ich keine Frist habe, kann ich besser mit jedem Einzelfall spezifisch arbeiten. Wenn ich also sehr komplizierte Prüfungen habe, hätte ich mehr Zeit. Bei einfach gelagerten Fällen hätte ich weniger Zeit. Das wird jetzt hier eingeschränkt. Aber wenn man jetzt sagt, man macht das innerhalb von 3 Monaten, das würde ich pauschal jetzt erstmal für möglich halten, weil ja alle Informationen auf dem Tisch liegen. Dann brauche ich aber natürlich auch die Kapazität in der Behörde. Dann brauche ich da das entsprechende Personal. Das Personal muss dann auch zur Verfügung stehen, um diese Bewertung dann vornehmen zu können. Und das ist natürlich dann auch ein wichtiger Schritt, weil da natürlich das Material zusammengestellt wird, was dann bei der Zulassungsentscheidung berücksichtigt werden soll. Wenn ich an der Stelle einen Fehler mache, dann kann einfach hinterher die Behörde eben nicht aufgrund eines ausgewogenen und vollständigen Materials möglicherweise ihre Entscheidung treffen und macht dann eventuell einen Fehler, weil sie bestimmte Umweltbelange nicht mit dem notwendigen Gewicht bewertet.
Fassen wir also zusammen. Im Entwurf für den Critical Raw Materials Act werden 3 verschiedene Fristen im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfung genannt. Für Deutschland ändert sich nicht in allen Fällen etwas. Positiv ist zum Beispiel, dass sich für die Beteiligung der Öffentlichkeit in Deutschland nicht unbedingt etwas ändert. Problematisch könnte es aber sein, dass die Behörde für die Bewertung am Ende nur 3 Monate Zeit hat und so gegebenenfalls Umweltbelange nicht richtig bewerten kann. Es wäre also gut, wenn im Entwurf an dieser Stelle noch einmal ein bisschen nachgebessert würde. Gehen wir aber mal vom Thema der UVPs weg. Micha, was steht denn sonst noch in dem Papier?
Ja, an dieser Stelle kommen wir zu der 4. Kennzahl, sprich nach 65% maximale Abhängigkeit von einem Land, 10% heimischen Bergbau und 15% Recycling soll auch die Weiterverarbeitung verstärkt in Europa stattfinden. Aktuell liegt bei den meisten kritischen Rohstoffen diese Weiterverarbeitung bei deutlich unter 20%, bei den schon erwähnten Batterierohstoffen sogar bei nur 4%. Diese soll bis 2030 auf 40% ansteigen. In erster Linie soll das, laut Plänen der Kommission, zu Lasten von China gehen. Bei einem zweiten und näheren Blick stellt sich allerdings die Frage, wie dieser massive Ausbau von Schmelzen und Raffinerien gelingen soll, wenn man gleichzeitig rhetorisch den rohstoffreichen Ländern im globalen Süden eine Wertschöpfungsverlängerung zugestehen möchte. Denn die Rhetorik dieser Win-Win-Partnerschaften, wie die EU sie nennt, soll Ländern in Lateinamerika, Südostasien oder auf dem afrikanischen Kontinent motivieren, ihre Rohstoffe abzubauen, weiter zu verarbeiten und die Metalle dann nach Europa zu exportieren. Das heißt, stärkere Arbeitsplatzgewinnung auch in diesen rohstoffreichen Ländern. Das Ziel, 40% der Erze allerdings hier weiter zu verarbeiten, steht in einem direkten Widerspruch zu dieser Absichtserklärung, diese Wertschöpfungsketten im globalen Süden auszubauen. Und wir sehen in den ersten Kommentierungen, dass einige der Parlamentarierinnen bis hin in die konservative Partei rein diese 40% auch in Frage stellen, während die Mitgliedstaaten in ersten Äußerungen sogar diesen Wert noch nach oben treiben wollen.
Ja, über Wertschöpfungsketten habe ich hier im Podcast ja auch schon mal mit Hanna gesprochen. Und zwar war das in Podcast-Folge 35 unserer Jahresrückblicksfolge. Damals haben wir den alternativen Rohstoffgipfel, der ja im Oktober vergangenes Jahr hier in Berlin stattgefunden hat, nochmal Revue passieren lassen. Und da haben wir in einen Ausschnitt reingehört, was Franziska Brandner, also die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, damals beim alternativen Rohstoffgipfel gesagt hat. Und sie meinte damals, dass wir nicht nur über den Export der Primärrohstoffe nachdenken müssen, sondern auch über die Weiterverarbeitung vor Ort, damit dort eben mehr Wertschöpfung in den Ländern bleibt. und auch, dass sie sich sehr dafür einsetzen wird.
Das ist im Grunde auch die widersprüchliche und begleitende Kommunikation der EU-Kommission. Also auf der einen Seite dieses wortwörtlich von Win-Win-Partnerschaften gesprochen wird. Ich meine, wenn man bei Partnerschaften das Win-Win betonen muss, ist das auch immer ein bisschen verdächtig. Aber in dieser Rhetorik wird zur Verlängerung von Wertschöpfungsketten beigetragen. Zum anderen aber will die EU weiterhin bilaterale Handelsabkommen, aktuell mit Chile, Mercosur oder Mexiko oder Indonesien verhandeln und nutzt WTO-Klagemechanismen, um gegen Exporteinschränkungen vorzugehen. So hat die EU erst Ende letzten Jahres eine WTO-Klage gegen Indonesien gewonnen, weil der Inselstaat in Asien den Export von Nickel verboten hat, mit dem Ziel, diesen Rohstoff vor Ort weiterzuverarbeiten. Und die massiven Investitionen in die Weiterverarbeitung zeigen, dass Indonesien damit auch erfolgreich war. Übrigens nicht ohne Probleme für Arbeits- und Menschenrechte und Umweltschutz vor Ort, aber demokratisch durchaus legitim. Und aktuell hat Indonesien auch angekündigt, diese Exportverbote sogar auszuweiten, auch noch auf Bauxitexporte im Laufe des Jahres.
Auch hier setzen sich also koloniale Kontinuitäten fort. Wir haben jetzt viel über den Rohstoffbezug gesprochen, woher und wie Europa in Zukunft seine Rohstoffe beziehen will. Eine andere Möglichkeit, Versorgungslücken entgegenzuwirken, wären die Reduktion oder auch die nachhaltigere Nutzung von Rohstoffen. Steht dazu denn etwas im Critical Raw Materials Act?
Nein, zu der Reduktion unseres global ungerechtigten, viel zu hohen Verbrauchs steht überhaupt nichts.
Oha, gar nichts? Also nicht mal irgendwas in der Begleitforschung?
Nein, nichts, nada. Es ist so, als wäre das letzte Jahrzehnt mit vielen Berichten über Trinkwasserverschmutzung, toten ArbeiterInnen, Kinderarbeit, ermordeten AktivistInnen, zunehmenden Konflikten und dass 10% oder 10-15% sogar der globalen CO2-Emissionen auf den Bergbau und die direkte Verarbeitung zurückgehen, vollkommen spurlos an der EU-Kommission vorbeigegangen. Die einzigen Dinge, die in diese Richtung interpretiert werden könnten, ist, dass zum einen ein ökologischer Fußabdruck für importierte Metalle berechnet werden soll. Wobei, soll es schon zu viel gesagt, es wird eher angeregt, aber auch nur, wenn dadurch der Handel mit diesen Rohstoffen nicht verzehrt wird, sprich die Kosten nicht steigen. Da werden also die Industrieargumente gegen einen ökologischen Fußabdruck schon direkt mitgeliefert.
Und wie sieht es mit Kreislaufwirtschaft aus? In einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft ist ja das Ziel, dass Produkte, Materialien und Ressourcen so lange wie möglich erhalten bleiben und zwar in gleicher Qualität. Und damit das funktioniert, dafür muss eben schon beim Design der Produkte begonnen werden. Wird der Ausbau der Kreislaufwirtschaft denn im Entwurf des Critical Raw Materials Act auch als ein Mittel genannt, um den Primärrohstoffverbrauch künftig zu senken?
Bei Kreislaufwirtschaft steht vor allem das progressive Ziel mit 15%. Allerdings ist das nicht unterfüttert mit Maßnahmen. Hier wird eher an die Mitgliedstaaten appelliert, doch bitte die Quote zu erreichen. Sie sollen zum Beispiel die effiziente Nutzung von Rohstoffen promoten. Mitgliedstaaten sollen auch die Sammlung von Metallen verbessern, sowie die Rückführraten erhöhen. Aber es steht wenig wie und es wird vor allem nicht koordiniert von der EU und wie zum Beispiel länderübergreifend sowas geschehen kann. Am Ende, ja, würde ich fast sagen, liest sich das ein wenig wie Resignation und nicht wie ein Aufbruch.
Und wie geht es jetzt weiter? Das ist ja erstmal der Entwurf.
Nun ja, es gibt zwei Szenarien. Das geplante Szenario, aktuelles bis zum Frühjahr 2024, würde das Gesetz stehen. Es liegt einfach daran, dass ab spätestens März, April nächsten Jahres ja schon die Hochphase des europäischen Wahlkampfes ist. Das Parlament wird im Mai neu gewählt. Das würde bedeuten, dass noch vor der Sommerpause, also im Grunde, wenn ihr jetzt den Podcast hört, die ersten Ausschüsse im EU-Parlament sich auf Meinungen und Veränderungen des Gesetzes geeinigt haben. Aktuell ist der Zeitplan, dass im Juli schon zwei Ausschüsse sich entscheiden und der federführende ITRE, der Binnenmarktausschuss, sich im September entscheidet. Dann käme es nach der Sommerpause zur Abstimmung im Europaparlament und danach müsste es zum Trilog kommen, da auch die Mitgliedstaaten sich ebenfalls in dieser gleichen schnellen Frist einigen müssen. Das ist sehr sportlich und könnte bedeuten, dass zwischen Aufnahme dieses Podcasts und dem Moment, wo ihr diesen Podcast hört, schon einiges passiert ist.
Und das zweite Szenario?
Das zweite Szenario ist, es braucht alles mehr Zeit. Wird nicht Anfang 2024 fertig und wird dann mit dem nächsten Parlament und der nächsten Kommission diskutiert werden müssen. Wenn man sich allerdings den europäischen Rechtsruck der letzten Jahre ansieht und vielleicht auch noch den kommenden, vor allem in den skandinavischen Bergbaunationen und was in Frankreich und Spanien droht oder drohen könnte und auch in Italien passiert ist und von Osteuropa sprechen wir gerade noch gar nicht, lässt mich für dieses Gesetz auch nicht viel positiver in die Zukunft blicken, gerade was die progressiven Sachen in Richtung Kreislaufwirtschaft, Reduktion etc. angeht. Aktuell würde ich sagen, der Wandel, Die notwendige Rohstoffwende wird mit dem Critical Raw Materials Act nicht eingeleitet. Aber als Powershift bleiben wir mit unseren Kolleginnen im AK Rohstoffe und auf europäischer Ebene dran an dem Thema und versuchen unser Bestes.
Das ist ein bisschen ein niederschmetternder Ausblick zum Ende unserer heutigen Folge.
Entschuldigung.
Naja, hoffen wir mal, dass das erste Szenario eintritt, jetzt alles ganz schnell geht und das Gesetz mit ein paar Änderungen in unserem Sinne bis zum Frühjahr 2024 dann steht. Damit das klappt, müssen wir natürlich weiterhin Druck auf die EntscheidungsträgerInnen machen und dafür brauchen wir Geld. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr uns gerne spenden. Alle Informationen dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Micha, ich danke dir, dass du heute hier warst und uns so umfangreich zum Critical Raw Materials Act geupdatet hast. Und natürlich bedanke ich mich auch bei allen ZuhörerInnen. Teilt, liked und abonniert unseren Podcast und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf bald.